Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Wochenrückblickshow. Und heute haben wir den 19. Mai 2018 und wir sind heute eine kleine Runde und mit dabei sind der Phil.
Hallo.
Und der Luke.
Hallo.
Vielleicht kommt noch jemand anderes dazu, aber das werden wir dann im Laufe der Show feststellen. Genau, wie immer könnt ihr uns gerne anrufen, seid auch herzlich dazu eingeladen, mitzuchatten. Genau, das könnt ihr alles tun. Ja, unsere Überschrift lautet heute, Kanzlerin Merkel gibt Gas und ist zu Besuch bei Präsident Putin. Das ist eher heute der Aufhänger und wir werden querbeet über die letzten zwei Wochen ein bisschen diskutieren, was uns so einfällt. Halt, Merkel ist ein kurzes Thema, dann vielleicht ein bisschen was zu Assad, dass er auch in Sotschi war, Israel, Flugzeugabsturz und auch der Tornado, der in Deutschland war. Und alles möglich andere, was uns noch einfällt. Genau, ja, gestern, wie gesagt, war unsere Kanzlerin in Sotschi gewesen und hat Putin besucht. Und dort war Putin mal wieder ein Mann von Ehre und hat ihr einen Blumenstrauß übergeben, worüber auch Merkel wirklich sehr froh schien. Und hat mal wieder eine gute Geste gezeigt, der Präsident Putin. Und natürlich, was ging es bei diesem Gespräch? Natürlich unter anderem um wirtschaftliche Themen, wie zum Beispiel diesen Nord Stream, dass der halt weitergebaut wird, trotz aller möglichen Sanktionen, die gegen Russland aufgehängt wurden. Deswegen halt auch der Titel Kanzlerin Merkel gibt Gas. Und ich finde persönlich, es ist ein gutes Zeichen, dass Merkel ihn zum einen besucht und natürlich auch weiterhin an diesem Vertrag festhält. Und ja, ich finde es einfach gut, dass sie das macht.
Ja, dem kann ich nur zustimmen, weil Putin hat ja auch irgendwann mal so ein bisschen gescherzt und meint, okay, also ne, wenn Deutschland jetzt keine Atomkraft haben will, aber irgendwie auch keine Kohle benutzen will, dann muss ja irgendwo die Energie herkommen. Und wenn sie jetzt halt auch kein Gas aus Russland wollen, was sollen sie denn machen? Sollen wir alle wieder mit Feuerholz heizen? Aber selbst Feuerholz gibt es nicht genug in Deutschland, das müssten sie wieder aus Sibirien importieren. Also ich meine, das ist natürlich jetzt Gescherze, aber jeder weiß ja, dass wir ziemlich stark abhängig sind vom russischen Erdgas. Ja. Also die ganz viele Heizungen laufen mit Gas und so weiter und Energie wird ja auch produziert mit Gas. Und von daher ist diese Nord Stream Pipeline halt extrem wichtig, auch oder für Deutschland einfach sehr bedeutend. Und da halt die Ukraine sich in einen failed Nazi State verwandelt hat, seit dem illegalen Putsch, seitdem ja, kann man denen ja auch nicht mehr unbedingt vertrauen, was den Transit des Gases angeht. Also da, ja, das ist ja so der Hintergrund des Ganzen und manchmal ja, ist die Realpolitik halt stärker als irgendwelche Propaganda und Dämonisierung und so weiter, und Deutschland hat halt einfach ein massives Interesse an Erdgas und egal, was man halt sonst, was offiziell dann von der Ukraine sonst so gesagt wird, aber jeder weiß, dass das halt alles sehr problematisch ist. Und deswegen finde auch ich, dass das ein gutes Zeichen ist.
Ja, definitiv. Was denkst du, Phil?
Ich denke auch, aber war das eine kurzfristige Entscheidung von Frau Merkel oder war das schon seit Wochen geplant? Weiß das jemand von euch?
Nee, kann ich nicht sagen.
Ich frage mich, ob das vielleicht auch mit der Trump-Sache zusammenhängt und dem Deal, mit dem, ja, Iran-Deal, der da jetzt zu scheitern droht, weil Trump den nicht weiterführen will, was er ja eigentlich auch angekündigt hat am Anfang seiner Regierungszeit. Hm. Ob das vielleicht irgendwie Negotiations sind, also Verhandlungen, um irgendwie das Ding vielleicht doch noch für die EU zu retten, weil die EU anscheinend auch nicht ganz zufrieden ist, dass der Deal ein Ende finden, Ende finden soll.
Das passt auch ganz gut in dieses Thema rein, weil einen Tag zuvor, und das war wirklich überraschend, war halt auch Präsident Assad in Sotschi gewesen. Also das war wirklich nicht geplant, also das kann man so sagen. Und das ist natürlich die Frage, was haben Sie diskutiert? Eine Vermutung wäre natürlich, die werden sich natürlich über Politik unterhalten haben, aber wenn Putin weiß, am nächsten Tag kommt Merkel und wir haben sehr viele Flüchtlinge hier in Deutschland, ob er da auch mit Assad ein bisschen drüber gesprochen hat, um dann auch an Merkel was weiterzugeben. Könnte sein, wissen wir aber nicht hundertprozentig.
Ist die Frage, ob Assad noch da war, als Merkel da war? Oder?
Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Vielleicht fand doch was in Hinterstübchen statt, aber Fakten haben wir dazu nicht. Also ich zumindest nicht, um das wirklich zu bestätigen.
Ja, ich glaube halt, dass Phil, was du angesprochen hast, auch wichtig ist, dieser ganze Iran-Deal. Also egal, ob das Treffen jetzt schon länger geplant war oder nicht, aber jedenfalls sind das sicherlich auch Themen, die dort besprochen wurden, weil es ist ja schon interessant zu sehen, nach der Aufkündigung des Iran-Deals durch Trump, gab es ja plötzlich ganz neue Töne aus Europa. Also Merkel hat ja auch gesagt, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die USA hier uns Sicherheit bieten. Wir müssen jetzt halt selber die Dinge in die Hand nehmen und selber zu einer eigenen Kraft werden. Und es gab sogar Politiker, ich weiß nicht mehr wer, die sogar gesagt haben, ja, wir müssen aufhören, nur noch Vasallen zu sein von den USA. Und jetzt ein paar Jahre zurück, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückdenkt, also wenn jetzt ein Politiker sowas gesagt hätte, wäre beschimpft worden als Verschwörungstheoretiker oder so, ne? Und das sind also schon neue Töne, dass halt auch im Mainstream und auch von den, sag ich mal, Politikern der großen Parteien, sowohl in Deutschland als auch in England, als auch in Frankreich, also Macron und Theresa May haben sich dazu ja auch geäußert, die halt alle gesagt haben, okay, irgendwie geht es nicht so weiter hier mit dem Big Brother aus den USA, weil halt dieser Iran...
Interessant, dass das jetzt erst zur Sprache kommt von diesen ganzen Politikern, nachdem Trump an die Macht gekommen ist und anscheinend nicht die Hillary Clinton, die eigentlich vorgesehen war für den Posten, und vielleicht dann damit zusammenhängt, dass es eben Trump ist und dass er gerade die Macht in Anführungszeichen dort in der Hand hat und dass man dann halt leichter irgendwas sagen kann gegen Amerika, aber ob das dann wirklich gegen Amerika gerichtet ist, sondern oder eigentlich eher gegen die Trump-Administration, wäre vielleicht eine andere Frage, die man sich stellen könnte in dem.
Ja, ich finde das auch spannend. Also ich glaube, oder mein Gefühl ist, dass es auch so ein bisschen was mit so einem Mindset zu tun hat oder so einer Weltanschauung. Also sag ich mal, die meisten Leute in der Elite hier in Europa und führende Politiker und so, die haben halt lange in diesem Mindset gelebt oder operiert, ne, dass halt der Westen ist halt super und die USA sind irgendwie sind toll und irgendwie war das auch alles erfolgreich lange und haben das halt überhaupt nicht in Frage gestellt, dieses ganze Konzept, und jetzt habe ich so das Gefühl, es bröckelt immer mehr auf. Mhm. Also zum einen halt, weil durch sowas wie den Iran-Deal, was halt die Aufkündigung schadet, Europa halt extrem wirtschaftlich. Und also das sind halt wirklich auch die großen Konzerne, die da echt Schaden haben von. Und das kann man natürlich auch nicht mehr so einfach ignorieren. Und dann, was du sagst, glaube ich auch, dass halt durch Trump wird es halt einfacher gemacht, diesen Mindset zu verlassen, weil alle anderen Präsidenten, egal ob jetzt Republikaner oder Demokraten, waren halt immer innerhalb dieses Systems und waren immer so, ja, also man konnte das nicht bezweifeln oder nicht an, oder die Eliten hier haben nicht daran gezweifelt. Jetzt ist es halt so, dass Trump ja immer beschimpft wird als rechtsradikal und Populist und was weiß ich und dann macht es vielleicht einfacher, diesen Mindset nach und nach zu verlassen und halt auch zu sagen, hey, wenn wir hier weiter auf die USA setzen, dann gehen wir irgendwann mit denen unter und wir haben halt auch unsere Interessen mit Russland und so weiter. Also das wäre zumindest so eine Interpretation. Und ich versuche mir dann halt vorzustellen, wie diese Leute denken, ne? Also was geht in deren Köpfen vor? Aber ist natürlich schwer zu sagen.
Genau, und ein paar andere Themen waren natürlich auch gewesen. Es ging natürlich nicht nur um Gas, sondern hat natürlich auch der Ukraine-Konflikt, der stattfindet. Und natürlich auch Syrien soll auch mit ein Thema gewesen sein, als sich die beiden getroffen haben, Merkel und Putin. Also würde es zumindest ein bisschen in diese Richtung gehen, wie wir vor uns vermutet hatten, dass eben Assad vorher einen Tag da war, dass es schon irgendwie in diese Richtung gehen hätte können. Also es liegt zumindest sehr nahe, wenn auch Syrien besprochen wurde und Assad war einen Tag vorher dort. Genau. Haben wir noch was zu diesen markanten Treffen, sage ich mal, von Merkel und Putin. Ich denke mal, wie gesagt, ja, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass sie sich unterhalten und treffen und ja, dass halt Sachen vorangehen und halt ja, wir vielleicht ein bisschen nach vorne blicken können. Was dann wieder am Ende passiert, wissen wir natürlich nicht. Nächsten Wochen oder so, aber zumindest ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal.
Ja, vielleicht noch eine Sache, das hattet ihr, glaube ich, auch kurz erwähnt, das Thema Flüchtlinge. Mhm. Da gab es halt einen Punkt, den die besprochen haben. Und zwar gibt es da so ein, Pläne in Syrien, sozusagen Leute, die ab einer bestimmten Frist nicht in Syrien, nach Syrien wieder zurückgekommen sind, also Flüchtlinge vor allem, dass die halt enteignet werden können. Mhm. Also dass man halt sagt, okay, man sackt deren Besitz ein. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Hintergrund ist, warum die das jetzt vorschlagen.
Aber es kommen, glaube ich, momentan mehrere so Negativmeldungen raus, gerade über Flüchtlinge, will ich mir gerade so in den letzten Tagen, dass halt einige Ämter nicht wirklich den Flüchtlingsstatus überprüft haben, so was ich überschlagen habe, und auch noch ein paar andere Sachen. Also gerade jetzt in den letzten zwei Tagen.
Ja, und da steckt sicherlich auch was dahinter, also ne, zum Beispiel auch, warum die syrische Regierung jetzt diese Enteignung machen will. Hm. Das weiß ich jetzt leider nicht so ganz genau, aber was halt interessant ist, dass Merkel halt Putin gesagt hat, er soll seinen Einfluss nutzen, sozusagen das zu verhindern, weil natürlich, wenn die Leute enteignet werden, sag ich mal Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, dann erhöht es ja natürlich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zurückkehren. Mhm. Und Deutschland hat ja ein Interesse daran, dass die wieder zurückkehren, logischerweise. Und also das ist auch noch ganz interessant.
Okay. Genau, wie wollen wir weitergehen? Okay, Assad und Sochi. Wollen wir einen großen Schwenk machen auf Israel? Was ist da passiert? Also Israel war auch jetzt in den letzten Tagen ein großes Thema. Da wurde halt vor einigen Tagen die Botschaft eröffnet. Durch, ich glaube, war das Tochter von Trump, die damit da war. Und halt ganz groß die Botschaft und Anerkennung von Israel sozusagen nochmal bestätigt wurde. Und da gab es natürlich dann auch einige Proteste von den Palästinensern, berechtigterweise. Und natürlich auch gab es wieder, wie es so oft der Fall ist, dann sehr viele Todesopfer auf palästinensischer Seite, dass halt auch Scharfschützen eingesetzt wurden und halt auch massive Provokationen gegenüber Palästina stattgefunden haben.
Ja, also da ist der Hintergrund eben, dass Trump halt entschieden hat, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Also normalerweise sind die ganzen ausländischen Botschaften in Israel in Tel Aviv und nicht in Jerusalem, was halt daran liegt, dass die internationale Gemeinschaft Jerusalem nicht als Hauptstadt Israels anerkennt, weil das ist ja eben der Streitfall eben mit Palästina. Ne? Also dass die Palästinenser beanspruchen ja Jerusalem oder zumindest Ost-Jerusalem für sich als Hauptstadt von einem zukünftigen palästinensischen Staat. Und da sagt halt eben die internationale Gemeinschaft, also wir können jetzt nicht Jerusalem anerkennen als Hauptstadt, damit würden wir ja quasi alle Verhandlungen und Friedensprozesse und so weiter ad absurdum führen, wenn das sozusagen schon gesetzt ist, dass Jerusalem zu Israel gehört. Und jetzt hat Trump halt einfach gesagt, so mir egal, ich erkenne jetzt Jerusalem an als Hauptstadt und verlegt da die US-Botschaft hin. Und das hat halt eine riesige symbolische Bedeutung. Also damit wird halt quasi gesagt, nee, liebe Palästinenser, ihr werdet nie Jerusalem als Hauptstadt haben, vergesst das jetzt Israel und wir erkennen das an. Und da sind dann halt sehr viele Palästinenser auf die Straße gegangen oder in die Wüste, also die vor allem in Gaza, und sind dann eben Richtung Grenze zu Israel marschiert und haben da halt protestiert. Und einige haben halt auch Steine geschmissen und es gab wohl auch, also zumindest gab es einige Berichte, dass da auch Molotow-Cocktails oder so eingesetzt wurden, aber im Großen und Ganzen war das eben ein relativ friedlicher Protest. Und was halt das wie Israel halt darauf reagiert hat, ist halt sehr extrem und es wurde auch von sehr stark von der internationalen Gemeinschaft sozusagen verurteilt, weil nämlich die halt wirklich die Leute mit Snipern umgebracht haben. Und ich glaube, bis zu über 2000 Leute verletzt und 65 Palästinenser wurden getötet. Und da gibt es eben auch Videos, die halt zeigen, dass es halt nicht so wie Israel behauptet Selbstverteidigung war oder so, sondern halt ne, Leute, die halt friedlich protestiert haben und überhaupt keine Gefahr dargestellt haben für israelische Soldaten oder Zivilisten, sondern die haben die halt einfach erschossen, so mit scharfer Munition, also völlig unverhältnismäßig reagiert. Und ja, und Israel behauptet halt wie immer, das war alles nur Selbstverteidigung und die haben uns ja angegriffen und das sind eh alles Terroristen und wir haben ja nur Hamas-Terroristen getötet. Also der übliche Schwachsinn. Und ja, also da gab es auch einige sehr schöne Satire. Artikel, so nach dem Motto Netanyahu erklärt einen Tag der Trauer, weil ein Stück vom Zaun verletzt wurde. Und also das ist schon wirklich sehr schlimm.
Also war wie immer und es ist nicht das erste Mal wie total unverhältnismäßig, wie halt da die israelischen Soldaten reagiert haben. Also das richtig. Kann man so wirklich auf den Punkt bringen, das ist einfach jetzt ja, ist ein Fakt letzten Endes. Und es ist halt auch vor ein paar Wochen schon so geschehen, wo halt auch halt Demonstrationen waren und wo halt auch mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen wurde. Und das geht einfach so nicht. Also da braucht man keinen, ja, das kann man einfach so sagen. Das geht so nicht.
Ja. Nee, finde ich auch wichtig, dass du das sagst, das kann man einfach so sagen, weil da hängt ja so viel ideologische und politische Auseinandersetzung dran, ne? Dann ist immer diese Polarisierung, ist man jetzt für Israel, gegen Israel, also für die Palästinenser, gegen die Palästinenser und da gibt es ja tausende Meinungen und so weiter. Aber ich finde auch, man selbst wenn man jetzt sagt, man stimmt jetzt nicht mit den Protesten oder so überein und sagt so, hey, das bringt irgendwie auch nichts und was soll das und so. Also selbst wenn man so eine Meinung vertritt, also ich glaube, alle Menschen könnten sich doch zumindest darauf einigen, dass es unschuldige Menschen einfach zu erschießen und darunter auch Kinder und alte Menschen, also dass das einfach völlig verwerflich ist. Also ich finde, so da muss man eigentlich überhaupt nicht drüber reden. Das sollte eigentlich Grundkonsens sein, aber trotzdem versucht halt Israel das zu rechtfertigen mit absurden Rechtfertigungen und im UN-Sicherheitsrat wollte ja eigentlich die internationale Gemeinschaft auch das verurteilen und eine Resolution rausbringen und das wurde halt eben durch die USA blockiert. Also so nach dem Motto, also das ist so die offizielle Position, ja die Palästinenser sind selber schuld, wenn sie halt die israelische Grenze angreifen und Israel muss sich dann ja selber verteidigen. Also schon extrem Paramoralismen, die da ausgepackt werden.
Mich würde interessieren, wer den Befehl gegeben hat, dass man die Soldaten überhaupt mit scharfer Munition ausstattet, weil die Bevölkerung in Gaza, wie eigentlich jeder weiß, hat ja überhaupt keine Waffen. Das Einzige, was die zur Verfügung haben, sind eben Steine und vielleicht Molotow-Cocktails, wenn das stimmen sollte. Also es ist total unverhältnismäßig, dass man da überhaupt auf die Idee kommt, dass man die Soldaten mit scharfer Munition ausstattet. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch diese Gummiguns oder wie auch immer sich das nennt. Und den Palästinensern, was für Möglichkeiten haben die überhaupt in ihrem Freiluftgefängnis da irgendwas auszurichten gegen die, ich glaube, sechste oder acht stärkste Armee der Welt? Was können die Palästinenser anderes machen, als zusammen auf die Straße zu gehen und zu protestieren, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Ja. Denen stehen gar keine anderen Mittel zur Verfügung.
Ja, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, weil es ist ja auch so, dass kein einziger israelischer Soldat verletzt wurde. Also gibt keinen Bericht darüber, dass irgendjemandem da was passiert ist. Und es wurden halt 65 Palästinenser getötet und 2000 verletzt. Also mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Also die Rechtfertigung, dass da irgendwie, ne, das so Selbstverteidigung so ist, völlig absurd. Und was auch interessant ist, in den Medien haben sie es halt immer so dargestellt als Clash oder als Auseinandersetzung, Eskalation der Gewalt oder ne, so diese ganzen Begriffe. Und das impliziert alles so, als ne, wären da irgendwie zwei gleichwertige Gegner aufeinander getroffen oder das hätte irgendwie, wäre halt außer Kontrolle geraten, so wie jetzt bei irgendwelchen Demos, wo dann Linke und Rechte aufeinandertreffen oder so. Ne? Aber das ist natürlich überhaupt nicht wahr, sondern da waren Protestler, egal was die jetzt gemacht haben oder nicht gemacht haben, jedenfalls sind die unbewaffnet und da ist, ne, sieht man ja schon, keinem israelischen Soldaten ist irgendwas passiert und die israelische Armee hat sie im Prinzip zusammengeschossen. Also deswegen, also sagen ja auch viele, das war ein Massaker, also es war kein Clash oder so, sondern halt ein Massaker. Die wurden halt abgeballert. So, und das ist schon frech, dass man das dann so darstellt, ne? Als wenn da irgendwie zwei Seiten, die vielleicht beide irgendwie recht haben oder so, und oder man, ne, so, man weiß es nicht und sind beide irgendwie dran schuld oder so, so wurde es halt dargestellt.
Ist halt auch interessant, dass Israel seit, ich glaube, 50 oder 60 Jahren mit der gleichen Rechtfertigung jedes Mal davonkommt, nachdem sie ähnliche Aktionen eigentlich fast alle paar Wochen durchziehen und zumeist nur wenige Soldaten überhaupt verletzt werden. Und wenn jemand verletzt wird, dann sind es meistens keine schweren Wunden und auf der Gegenseite sterben dann immer so viele Palästinenser. Also es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, sondern das
sieht schon seit von Anfang an.
Das geht von Anfang an so und das sollten sich langsam mal die Frage stellen, wer ist hier das Opfer und wer ist hier wirklich der Aggressor?
Ja, und gerade halt für uns Deutsche ist es halt problematisch, dieses Thema überhaupt anzusprechen, einfach aufgrund der Vergangenheit. Die möchten wir aber überhaupt nicht verneinen oder so,
was haben wir mit der Vergangenheit zu tun?
Das ist halt der Punkt, genau. Was haben wir jetzt noch mit der Vergangenheit zu tun? Was haben die vor allen Dingen mit der Vergangenheit zu tun? Sondern man kann halt immer nur ins Jetzt schauen, das sind die Fakten, das und das ist geschehen und kann man sich nicht auf die Vergangenheit berufen. Ja, wir haben jetzt schwer gelitten oder sonst irgendwas ist uns passiert und das gibt uns die Rechtfertigung, jetzt andere Unschuldige umzubringen. Das geht einfach nicht.
Ja, genau, das ist halt so eine Gedankenfalle. So. Und ich, soweit ich das mitgekriegt habe, ist halt in Israel, ja, ist halt einfach das sehr verbreitet, diese Einstellung, dass halt nach dem Motto, alle wollen eigentlich insgeheim die Juden vernichten und besonders die ganzen Araber. Und das ist eigentlich sozusagen in den deren Genen drin, die wollen uns alle töten. Und das wird halt immer wieder herangezogen und dann ist halt so der Narrativ, ja, wir müssen uns halt verteidigen, weil die wollen uns eh alle umbringen und ja, dann beruft man sich halt immer auf den Holocaust und Netanyahu ist da ja auch sehr geschickt darin, immer das so zu drehen, dass halt nach dem Motto, ja, schaut mal, was da passiert ist im Holocaust und verhindern und das dadurch kann man halt alles rechtfertigen und ich glaube auch, dass in Israel einfach die öffentliche Meinung immer extremer wird, also das ist ja nicht nur die Regierung, sondern die Leute stehen ja wirklich dahinter. Ich meine, natürlich gibt es auch in Israel eine Opposition, es gab ja auch Demos sozusagen gegen diese Vorkommnisse und es gibt schon viele in Israel, die das auch sehen, aber die Mehrheit, muss man leider sagen, sind halt absolute Hardliner und sagen halt, ja, also und sagen das wirklich auch wortwörtlich so nach dem Motto, ja, wenn wir sie alle umbringen müssen, dann müssen wir sie halt alle umbringen. Also das ist schon echt extrem und deswegen auf deine Frage hin, Phil, wer den Befehl gegeben hat, ich glaube, egal wer auch immer den Befehl gegeben hat, es ist einfach, das Schlimme ist, das wird halt mitgetragen von der Bevölkerung, also die Leute freuen sich oder befürworten das halt, ne? Je härter, desto besser. Und das war ganz klar, war das ein Zeichen, so nach dem Motto, hier, liebe Palästinenser, wagt es ja nicht, irgendwas zu machen. Im Zweifelsfall schießen wir euch über den Haufen. So, und also das ist schon Wahnsinn, dieser wirklich fast schon kranke Mindset, alle wollen uns nur vernichten und deswegen müssen wir alle vorher vernichten. Also es ist echt crazy.
Ja, und es geht jetzt vor allen Dingen halt von oben aus. Man kann da schon sagen, Netanyahu. Und natürlich dann, wie es halt Lobachevsky beschreibt, in politische Pornologie. Es wird natürlich dann auch irgendwann auf den Rest der Bevölkerung übertragen, weil das sind halt irgendwo, Anführungsstrichen, Vorbilder oder schlechte Vorbilder. Und ja, die Bevölkerung trägt halt dann den ganzen Mist halt mit, was halt wenige in der Spitze verbreiten.
Das Interessante ist, dass Netanyahu im eigenen Land eigentlich nicht so extrem ist, wenn man andere Politiker von anderen Parteien sieht, die noch viel extremere Positionen einnehmen. Also von dem Blickwinkel aus ist er eigentlich noch ziemlich moderat, obwohl er schon sehr extrem ist in dem Land.
Ja, das ist erschreckend, aber es ist wohl wirklich so. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich auch wichtig finde, wenn man sich mal überlegt, ne, in Libyen zum Beispiel, bevor das Land bombardiert wurde, da waren halt 20, also jetzt mal blöd gesagt, 20 Leute, die protestiert haben irgendwo und die haben dann angefangen, Sachen anzuzünden und Polizisten zu töten und dann hat halt der Staat eingegriffen und hat halt auch ein paar von den Protestierenden halt dabei getötet, was, wenn man sich mal überlegt, wenn jetzt hier in Deutschland eine Horde Leute plötzlich anfangen würde, Polizisten zu ermorden, dann wird der Staat ja auch eingreifen. Aber damals war das halt die Rechtfertigung, okay, oh, Hilfe, der schlimme Diktator schlachtet seine eigene Bevölkerung ab, wir müssen alles niederbomben. Und jetzt hier in Israel werden halt 65 Leute abgeknallt, die protestieren und 2000 verletzt und alles, was die Leute sagen, ist, ja, da gab es halt gewalttätige Auseinandersetzungen, aber ja, also diese Doppelmoral ist echt unfassbar.
Ja, definitiv. Und hat auch in der Vergangenheit, wo da halt zum Beispiel auch Günter Grass, der mittlerweile verstorben ist, hat auch dafür kritisiert und der hat, also sich halt auch kritisch gegenüber Israel geäußert hat und wurde halt dann auch von den Medien richtig breitgeschlagen, das, was er sich überhaupt einbildet, und er hat sogar von Israel ein Einreiseverbot verhängt bekommen. Aufgrund seiner kritischen Äußerung.
Manch einer mag das als Lob sehen.
Ja. Und gibt's auch denn, es gibt doch natürlich viele Künstler, Günter Grass ist ein Beispiel, einer ist der ehemalige Pink Floyd Frontmann, der hat auch öfters auf seinen Konzerten die Punkte auf den, oder die Sachen auf den Punkt bringt, besser gesagt. Also er sich halt auch kritisch gegenüber Israel äußert, was die halt da machen.
Ja, vielleicht noch einen Aspekt dazu, den ich ganz interessant finde. Sag ich mal, was ja viel kritisiert wird von eher konservativen Leuten, ist ja diese ganze Identity Politics, also diese ganze linke Identitätspolitik, dass man halt alles nur reduziert auf Rasse, Geschlecht und so weiter und halt immer sagt, hier, die werden unterdrückt und man immer dieses Gruppendenken hat und statt dass man das Individuum stärkt und so, also das ist ja in USA auch so eine große Auseinandersetzung, so dass halt die bestimmte linke Position halt einfach viel zu weit gehen, so nach dem Motto, alle Gruppen werden irgendwie unterdrückt und wir müssen halt immer neue unterdrückte Gruppen finden und für deren Rechte kämpfen und da kommen dann halt auch sehr negative Dinge bei raus. Aber bei Israel werden halt eben nicht die gleichen Standards angewandt, weil das ja eben auch so eine völlige, wenn man so will, Identitätspolitik ist, die da betrieben wird. Also es gibt halt die Gruppe der Juden und es gibt die Gruppe der Palästinenser und die einen sind böse und die anderen sind gut. Und also es ist so ein totales Gruppendenken, also statt dass man halt wirklich auf das Individuum schaut und halt sagt, so ist, ja, naja gut, dann ist halt jemand Jude oder da ist halt jemand Palästinenser, aber das sagt ja erstmal noch nichts aus über die Leute, sondern es geht ja darum, was steckt dahinter, was ist im Einzelfall, wie verhält sich jemand und so, aber dort wird einfach gesagt, eben auch von den Konservativen oft, die dann pro Israel sind, ja, nee, also da ist es alles ganz anders. Da kann man dieses Identitätspolitik-Spiel spielen. Also da ist für mich so ein Widerspruch.
Da kann ich auch noch mal kurz zurück auf Putin kommen. Hat nämlich vor mehreren Wochen mal wieder ein wichtiges Statement gemacht. Also macht er sehr oft, aber dieses passte gerade sehr gut in dieses Bild. Wo ist es hin? Ah ja. Ich bin dagegen, dass sich die deutsche Bevölkerung immer noch für den Zweiten Weltkrieg geißelt. Und damit hat er das halt auch wirklich auf den Punkt gebracht. Und was halt auch hier zeigt, Putin ist ein Mann, der im Jetzt lebt und der weiß, okay, Dinge sind passiert, aber es bringt nichts, wenn man die ganze Zeit die gesamte Vergangenheit mit sich rumträgt. Gerade wir sind jetzt schon in der dritten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg und können natürlich nicht dieses ganze Last weitertragen. Das geht einfach nicht. Und Putin sieht das halt genauso.
Eine der Ideen hinter diesem Gedenken an den Holocaust ist ja eigentlich, dass man sich daran erinnert, was damals passiert ist und dass man eben in Zukunft das vermeiden sollte, dass es auch nie wieder passiert und selber auch das Beste geben sollte, dass sowas nicht mehr passiert. Und ich weiß nicht, inwiefern die Israelis oder einige Israelis sich diesen Grundsatz mal genauer angeschaut haben, weil sie ja eigentlich dann genau das machen, von dem sie eigentlich gelernt haben sollten, genauso wie jede andere Kultur.
Ja. Und Beispiel USA, was die in den letzten Jahrzehnten für Kriege angezettelt haben und eigentlich auch gegen jeden Krieg sein sollten, überhaupt irgendwo einzumarschieren oder überhaupt irgendeine Bombe zu werfen oder einen Geheimdienst einzusetzen, um halt ein Land zu destabilisieren. Beispiel Ukraine. Genau.
Aber wenn es Israel ist, dann kann man es ja machen, ne?
Ja. Die perfekte Opferrolle. Fast 100 Jahre danach. Na gut, nicht ganz. Aber fast. Ja, also wie gesagt, also das soll nicht minimiert werden, was damals geschehen ist im Zweiten Weltkrieg, auf gar keinen Fall. Nur man muss ja halt die Sachen im Jetzt sehen, was jetzt geschieht und was jetzt getan wird. Und das sind halt die Fakten, die wir haben. Und das darum geht es uns und nicht irgendwas zu kritisieren, was damals geschehen ist. Ups. Genau, ja, haben wir noch etwas zum Thema Israel? Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Was ist noch so passiert? Ich hatte vor uns noch eine Idee. Aktuellste Nachricht ist halt zum Beispiel von gestern, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass halt wieder eine erneute Schulschießerei war in der Nähe von Houston, wo mittlerweile 10 Menschen ums Leben gekommen sind und wo scheinbar die Täter überlebt haben und festgenommen wurden, so wie ich gestern gelesen habe und heute
kurz. Es waren mehrere Täter dieses Mal.
Nein, es war nur von einem Täter die Rede. Aber es wurden 2 Leute festgenommen, so hieß es seit gestern. Ich habe es aber heute nicht ganz genau verfolgt, wer was wie involviert war. Zumindest sind halt gestern waren es 8 Tote und heute sind es mittlerweile 10 Tote, die oder 10 Menschen, die ums Leben gekommen sind, gestern bei dieser Schulschießerei. Und das ist auch etwas, was wir relativ häufig erleben. Die letzte große Schießerei war in Florida gewesen, glaube Anfang diesen Jahres oder November letzten Jahres. Genau, und passiert wirklich, also meiner Meinung nach, immer in kürzeren Abständen, dass man sowas in den Zeitungen liest.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Die SOT-Webseite heißt ja auch Signs of the Times, Zeichen der Zeit. Ich finde das auf jeden Fall auch immer, also sehr starke Zeichen der Zeit, dass sowas eben passiert. Das gab es ja früher nicht. Dass wirklich, egal aus welchen Gründen jetzt Leute anfangen in der Schule rumzuballern, und da gibt es ja vielschichtige Aspekte. Oft ist es ja auch so, dass man nicht genau weiß, ist das irgendwie geplant oder gab es da irgendwelche Hintermänner oder so, und manchmal ist es auch vielleicht einfach wirklich verrückte Kids, die auf so eine Idee kommen. Und was auch immer im Einzelfall dahinter steht, es ist schon ein echt gravierendes Zeichen der Zeit, dass in Schulen solche Sachen stattfinden.
Ja, dann beginnt immer die große Rede von Trump, halt Waffen zu verbieten, und das soll dann alle schützen, aber halt, man kann halt Kriminelle, wenn sie schon immer kriminell waren, einfach nicht da davor schützen. Letztendlich, indem halt Waffen verboten werden, da gibt es halt andere Wege letztendlich. Also das Waffenverbot macht da in diesem Sinne keinen Sinn, dass sich diese Lage verbessert, sondern es sind ganz andere Sachen, die da noch mit drin hängen.
Ja, das ist ja gerade in Europa immer so das Standardargument nach dem Motto, oh, die Amerikaner, die sind ja so verrückt, die sind kein Wunder, dass da so viel passiert, wenn die ihre ganzen Waffen da frei verkäuflich haben. Aber das Argument greift halt wirklich zu kurz. Also das ist so ein bisschen wie, als würde man Autos verbieten wollen, damit halt keiner auf die Idee kommt, in der Menschenmenge zu rasen. Klar sind Waffen natürlich erstmal Waffen und sind auch dafür gemacht, aber die allermeisten Leute oder Waffenbesitzer setzen die ja ein, entweder aus Sportgründen, um halt damit zu schießen auf dem Schießstand, ne, oder für die Jagd oder was auch immer. Und das ist einfach ein billiges Argument. Und die Leute, die wirklich an Waffen drankommen wollen, das ist ja heutzutage überhaupt gar kein Problem. Das kriegt man überall illegal. Ja. Und da, also das ist wirklich absurd zu sagen, wenn wir jetzt einfach Waffen verbieten, dann erledigt sich das Problem. Also das ist echt ein primitives Argument, aber gerade hier in Deutschland und in Europa wird es ja kaum hinterfragt. Ne? Das ist ja so die Standardmeinung. Naja, ja, die sind halt selber schuld, wenn sie halt so liberale Waffengesetze haben.
Letzten Endes, die Waffe ist einfach die Waffe und letzten Endes wird es von Mensch oder von einem Menschen bedient und der ist natürlich der an dem man halt nachschauen sollte, was ist das für ein Mensch gewesen, was hat er für Probleme gehabt oder ja, woher kommt der? Letzten Endes, und die Waffe, ja, schießt von sich aus nicht.
Aber es ist schon interessant, wie solche Schießereien irgendwie zum Normalzustand geworden sind, wenn man jetzt 20 Jahre zurückdenkt. Und dann sowas passiert wäre, dann wäre das, glaube ich, ein totaler Schocker für jeden gewesen auf der ganzen Welt. Und inzwischen passiert das fast schon wöchentlich. Nicht nur in Amerika, sondern eigentlich in vielen Teilen auch der westlichen Welt. Und dieser Normalzustand führt ja auch irgendwie dazu, dass man dann irgendwie auch dazu verleitet wird, einfach abzuschalten und zu sagen, ja, oh, ist ja wieder passiert.
Ja. Wie zum Beispiel hatten die Messerstecherei vor knapp einer Woche in Paris, wo halt auch wieder ein Täter auf mehrere Leute losging. Ich glaube, zwei Menschen sind gestorben, inklusive den Täter. Und der hat auch angeblich dieses Gottes größer geschrien hat. Dann hat sich der IS dazu bekannt, dass die das waren natürlich. Das erleben wir auch immer häufiger, Messerstechereien. Das hatten wir auch schon in einigen anderen Shows besprochen, dass die Gewalt da scheinbar zunimmt, oder? Nee, nicht scheinbar, sondern sie nimmt zu. Immer mehr Messerstechereien stattfinden und immer mehr Konflikte gibt unter Menschen. Oder halt auch, ich glaube, Luke, du hast angesprochen mit den Autos, dass auch immer mehr Autos irgendwie in Menschen reinfahren, aus welchen Gründen noch immer. Und das erleben wir auch immer häufiger.
Es wird immer verrückter alles, ne? Und immer, ja, der Wahnsinn greift um sich. Das ist schon gerade im Westen. Ich meine, vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn man sich mal überlegt, dass im Westen die Depressionsraten auch extrem hoch sind und extrem gestiegen sind. Die Leute haben einfach keinen Sinn mehr, sehen keinen Sinn mehr. Religion ist quasi verschwunden in vielen Teilen des Westens oder wenn, dann ist es eine völlig fehlgeleitete Art der Religion und, sag ich mal, so traditionelle Strukturen, die halt früher den Menschen noch mehr Sinn gegeben haben oder auch Moralvorstellungen, die halt wichtig waren, treten immer mehr ins Hintertreffen, so die Mentalität, das hat alles eh keinen Sinn, jeder kann machen, was er will und Hauptsache man hat Spaß, so nach dem Motto. Führt, glaube ich, auch einfach zu einer großen psychologischen Krise in vielen Leuten. Ne? Und im Extremfall haben die Leute dann einfach so einen riesigen Hass auf die Welt und auf sich selbst und fangen dann halt an, völlig durchzudrehen.
Und etwas Ähnliches ist ja vor ungefähr 2500 Jahren in Rom geschehen. Dass die Gesellschaft war auch richtig hedonistisch und richtig extrem und etwas Ähnliches erleben wir heute. Und Rom ist dann wirklich untergegangen, höchstwahrscheinlich auch durch Kometen und durch Umwelteinflüsse, Erdbeben und so weiter. Und etwas Ähnliches erleben wir heute auch. Also stellen wir immer wieder fest, dass immer mehr Kometen es im wahrsten Sinne des Wortes regnet. Dann hatten wir diese Woche ein Asteroid, der wieder aufgetaucht ist, der kurzzeitig verschwunden ist vor vielen Jahren.
Also er ist nicht verschwunden, er ist halt aus dem Sichtfeld
Aus dem
verschwunden.
Sichtfeld. Okay.
Einer von, ich glaube, über 900, der in den letzten Jahren erst gesichtet wurde und danach kann man halt nicht mehr verfolgen, wenn er zu dunkel wird und
Genau.
dann haben die halt Probleme, den mit ihren Teleskopen weiter zu verfolgen. Also wir wissen von, ich glaube, 600 oder 900 dieser Objekte, die man zuerst gesehen hat und die dann danach aus dem Sichtfeld verschwunden sind. Und das ist natürlich nur die Zahl, die man
Die
erst
man gesehen hat.
die man gesehen hat
Ja.
und die man dann verloren hat.
Das ist halt auch genau das, was ich glaube, Astronom Viktor Klug beschrieben hat in seinem Buch The Cosmic Winter, dass eben so viele Objekte gibt, die wir einfach nicht sehen können. Und die sind halt das größte Problem, was wir haben. Dass sich halt auch tausend Objekte auf uns zubewegen könnten und die wir einfach nicht mitbekommen. Was halt auch in den letzten Jahren immer wieder geschehen ist. Das ist ein Tag, 24 Stunden oder weniger, halt so ein Objekt entdeckt wurde, oh, das fliegt ja nur zwischen Mond und Erde vorbei. Woher kommt das Ding auf einmal? Und das ist halt ein riesiges Problem. Nicht jedes Objekt entwickelt halt einen Schweif, wie man es halt von Kometen kennt, sondern bleiben einfach diese schwarzen Klumpen und die sind halt nicht leicht zu entdecken. Gerade wenn man halt die Größe des All betrachtet, die Größe der Erde natürlich und die Technik, die wir haben. Also wir leben in interessanten Zeiten, so kann man es vielleicht sagen. Genau, und vielleicht kurz eine Überleitung dazu. Ist halt auch das Wetter, das halt immer mehr verrückt spielt, hat es auch schon in mehreren Shows gesagt. Jetzt erst vor 2, 3 Tagen hatten wir halt einen Tornado in Deutschland gehabt. Und was halt auch wieder, ja, ein ziemlich großer Tornado sogar war.
Da gab es Videos, oder? Ich habe es nur kurzfristig gesehen und es soll ein F1 gewesen sein zuerst und dann haben sie es, glaube ich, auf einem
F2, ja.
F2 hochgestuft. Es gibt ja, ich glaube, fünf Stufen von Stärken bei Hurricanes und F5 ist die höchste Stufe. Wobei es in den letzten Jahren auch Hurricanes gegeben hat, in den USA zum Beispiel, die eigentlich über der F5 Stärke waren und eigentlich F6 gewesen wären, aber die Skala endet halt auf F5 und das Video alleine, also ich habe es ja nur kurz gesehen, das sieht mir einen ziemlich großen Brummer aus. Wenn ich das mit den amerikanischen Hurricanes vergleiche, F4, F5, dann sieht das also von außen betrachtet schon aus wie ein F4 oder ein F5.
Und das in Deutschland, wohlgemerkt.
Es soll auch ein ganzes Waldstück irgendwie flachgelegt
Ja,
haben.
hat's. Uns ist sogar ein Mensch schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger. Ja. Und das erleben wir halt auch immer öfters. Zumindest, ich habe nur die Statistiken vom letzten Jahr im Kopf. Es kommen immer wieder Tornados vor in Deutschland, das ist richtig. Aber irgendwie kann man trotzdem sagen, dass es auch mehr werden und halt größer werden, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, chaotischer.
Chaotischer, ja.
Vielleicht auch von Temperaturen her, dieses Jahr war auch schon ein bisschen seltsam. Ich glaube, in Südeuropa war es, oder ist es immer noch ziemlich kalt im Vergleich zu Deutschland. Hier war kurzfristig eine richtige Hitzewelle, dann ist wieder
Richtig.
recht kalt geworden. Ja.
Ja, das Wetter spielt definitiv auch verrückt. Die Gesellschaft spielt verrückt, die Politiker spielen verrückt und das Wetter spielt verrückt. Und es kommen immer mehr Kometen oder unbekannte Objekte. Als
Keine
ob
guten
das.
Aussichten.
Keine guten Aussichten. Nein. Und das beschreibt ja auch Pierre
Ja,
Lescotrand in seinem Buch
es kommt
sehr
auf den
gut.
Blickwinkel drauf an, ne?
Okay, so kann man es durchaus sehen, ja.
Du meinst auch die strafende Hand Gottes.
Ja. The Thunder of God.
Ja, und wir können nur zuschauen. Mehr oder weniger. Ja. Gut. So, kurz schauen.
Was gibt's noch für schlechte Nachrichten?
Ah ja.
Haben wir auch gute Nachrichten?
Nicht, dass ich wüsste.
Später dann.
Später dann, ja. Gestern ist ein, oder heute Nacht ist ein Flugzeug abgestürzt in Kuba, in der Nähe von Havanna. ich glaube, die hatten über 100 Passagiere und 3 davon haben zum Glück schwer verletzt überlebt. Zumindest sind sie im Krankenhaus eingeliefert worden. Ja, das ist auch noch eine...
Und Motor ist ausgefallen bei einer Maschine zwischen Moskau und irgendeiner anderen Stadt. Habe ich heute gelesen. Mhm.
Ah, dann noch eine Nachricht hier von aus Moldawien. Der Präsident, der hat eine gute Aktion gemacht. Moldawien liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. So, so ein kleines Bollwerk Richtung Russland, könnte man so sagen. Und er hat halt beschlossen, das NATO-Büro wird geschlossen. Und er sagte dazu, wir sind kein Kanonenfutter. Und finde ich auch gut, was er da gemacht hat.
Ja, das eigentliche Statement ist ein bisschen länger. Er bezieht sich auf die Parlamentswahlen Ende diesen Jahres und sollte er gewinnen, wird er dieses Büro schließen, was er ja zuvor schon mehrere Male versucht hat, weil Moldawien ja jetzt auch NATO-Mitglied ist. Mhm. Aus welchen Gründen ist mir immer noch rätselhaft. und als er es damals versucht hat, war natürlich USA und der Westen nicht besonders glücklich über die Idee alleine, die NATO Einheit dort zu schließen, und das hat dann schlussendlich nicht geklappt. Jetzt versucht das halt wieder.
Das könnte vielleicht auch bedeuten, würde ich mal sagen, gerade wer halt jetzt solche Zeichen setzt, und Russland hat seine Position sehr, sehr stark gestärkt in den letzten Jahren, dass dann auch eher Putin auf ihn zukommt und vielleicht auch noch ein paar Ratschläge gibt. Und dass halt die Position gestärkt wird auch von solchen
Leuten. Eigentlich braucht er keine Ratschläge, das sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass so ein Miniland so nah an Russland sich nicht mit Russland anlegen sollte. Ich glaube, darauf bezieht er sich auch.
Aber ich finde das auch spannend, weil das zeigt halt einmal mehr, und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage, um zu verstehen, was in der Welt eigentlich abgeht, ist, dass halt dieses Machtverhältnis in der Welt sich massiv verschiebt im Moment. Und lange Zeit war es halt eben so, dass der Westen unter Führung der USA halt wirklich alles dominiert haben. Und deswegen konnten die halt auch so Sachen durchziehen, wie dass sie halt irgendwelche Länder reinbullien, NATO-Mitglied zu werden. Und vielleicht haben sie sogar auch was davon gehabt, ne, weil der Westen eben sehr stark ist und auch wirtschaftlich und so weiter. Und diese Zeiten sind halt einfach definitiv vorbei. Also Putin spricht ja auch immer von der multipolaren Welt. Das ist halt einfach die Realität. Die USA und der Westen sind halt ein Machtzentrum in der Welt, aber halt bei weitem nicht das Einzige. Und die verlieren halt, oder wir als Westen verlieren immer weiter an Macht und Einfluss und Bedeutung. Also wenn man sich Russland und China anguckt, das ist ja einfach ein unfassbares Machtzentrum inzwischen. Und ich glaube, dass viele Dinge auch einfach dadurch passieren, dass es diese Machtverschiebung gibt. Also dass halt manche Länder halt sagen, okay, eigentlich wollten wir aus der NATO raustreten, ging aber immer nicht, weil die hätten uns sonst platt gemacht. Aber es verschiebt sich was und jetzt sind plötzlich mehr Spielräume da. Oder dass auch Leute sagen, die halt die Entwicklung erkennen, nee, wir setzen jetzt nicht mehr auf den Westen, sondern wir setzen jetzt auf Russland oder China oder diese neuen Machtblöcke, weil wir da halt die Zukunft sehen. Und dann hat man immer dieses, das sieht man ja auch an der Türkei oder so, man hat diese Zerrissenheit, welcher Welt man sich anschließt. Und viele Leute, glaube ich, sind auch noch so ein bisschen unentschieden, und viele, viele Länder und viele Politiker.
Deutschland zum Beispiel?
Ja, weil das halt so im Fluss ist. Und was wir vorhin hatten mit dem Iran-Deal, dass da plötzlich jetzt ganz neue Töne aus Europa kommen, ist schon interessant, dass manche Leute, die vielleicht auch die Sachen schon länger wahrgenommen haben, auch von den Politikern und aus der Elite, den wirtschaftlichen Eliten, dass die halt nach und nach jetzt anfangen, das auch zu formulieren und zu sagen, hey, wir müssen jetzt auch auf ein neues Pferd setzen, so langsam, wenn wir hier noch unseren Einfluss und unsere Wirtschaft erhalten wollen. Also das ist jetzt, sag ich mal, oft sehr einfach gesagt, ne? Es ist alles noch komplexer und so, aber es ist schon, glaube ich, gut, wenn man sich das vor Augen führt, wenn man diese ganzen Ereignisse in der Welt beurteilt.
Ja, und jetzt gerade auch eine ganz aktuelle Meldung aus Saarbrücken. Da gab es 2 Tote bei einer Schießerei und mehrere Verletzte. Da hat scheinbar ein Mann um sich geschossen. Also so viel dazu, was wir vor uns gesprochen haben. Es wird alles immer verrückter und immer schneller. Und jetzt vor einer halben Stunde oder einer Stunde ungefähr gab es halt nächste Schießerei in Saarbrücken. Also ja, irgendwas passiert halt auf dieser Welt, nicht nur in den USA, sondern überall. Und wie gesagt, Gesellschaft, Wetter und auch der Himmel allgemein, dass sich da irgendwas verändert.
Das sind keine Chemtrails, haben wir auch schon eine Folge drüber gehabt, falls jetzt irgendein Zuschauer denken sollte, dass die Chemtrails...
Nein, der Mensch hat damit nichts zu tun. Ah, da war zum Beispiel gerade, wenn es um Wetterveränderungen geht, auch vor so 2-3 Wochen wieder eine neue Meldung wegen der Eiszeit. Genau, dass da halt die erneut amerikanische Forscher halt sagten, dass uns halt eine Eiszeit bis zum Jahr 2050 droht und wie wir es vorhin angesprochen hatten, dass gerade auch Südeuropa momentan sehr kühl ist, erinnert einen halt auch an die Eiszeit, weil dann war es natürlich dort auch kühler. Wir hatten es jetzt sehr warm, aber irgendwas passierte da auch. Wissen Sie, uns kommen halt immer mehr Wissenschaftler, die ja in diese Richtung sagen, weil die Sonne ist einfach nicht aktiv, die ist zu schwach, aufgrund, dass halt Sonnenflecken fehlen und ja, immer mehr Wissenschaftler gehen in dieselbe Richtung. Und ja, Luke, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, also mit der kleinen Eiszeit, also was man da vielleicht auch im Hinterkopf behalten muss, also erstens, viele Leute wissen ja gar nicht, dass es sowas gab, ne, so eine kleine Eiszeit, das war ja nochmal genau das Maunder Minimum.
Richtig, ja.
Ich habe das Datum oder die
1700 irgendwas.
1700 ja. Irgendwas, ja.
Und das hatte damals ja schon dramatische Folgen. Also das ist ja jetzt keine extreme Eiszeit, wie es vielleicht viele so im Kopf haben mit Mammuts und Eisgletschern und was weiß ich, sondern das ist ja einfach eine generelle Abkühlung des Klimas, die aber halt auch extreme Folgen haben können. Also zum Beispiel kann halt die Ernte über mehrere Jahre sozusagen extrem dezimiert werden oder ausfallen und also sowas kann eine ganze Bevölkerung vernichten. Also das ist nichts, womit zu spaßen ist. Und ja.
Da wir so eng vernetzt sind heutzutage, weltweit, kann so ein Ernteausfall für 1-2 Jahre, wenn es auf größerem Gebiet stattfindet, halt zu einer Kettenreaktion führen.
Ja, wir sind halt hochtechnologisiert, aber jedes System, was ausfällt, hat natürlich ganz große Auswirkungen auf jeden, der Technik besitzt letzten Endes.
Ja, und wir sind halt einfach auch überbevölkert, eine riesige Weltbevölkerung heutzutage, die halt alle Essen brauchen und wenn man sich mal vorstellt, wenn es plötzlich mal kein Weizen und so weiter gibt, dann bricht halt diese ganze Nahrungsversorgung ein Stück weit zusammen.
Ja, und wenn halt irgendwo in der Kette ein Glied fehlt, dann steht halt die Produktion still. Letzten Endes, das ist das Problem, weil halt niemand mehr autark ist aufgrund der Menge an Menschen, die wir haben. Phil?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, sowas auch im Hinterkopf zu behalten, weil eben die Vergangenheit uns gelehrt hat, dass die Vergangenheit, dass die Umwelt halt nicht so linear ist und immer alles so schön ist, sondern dass eben immer wieder so Hochs und Tiefs kommen und dass eben sich das Wetter und die Umweltverhältnisse immer verändern können und auch manchmal ziemlich radikal verändern können und dass das eben auch in der Vergangenheit wahrscheinlich zu dem Untergang von anderen Imperien und Zivilisationen geführt hat. Also Mutter Natur ist immer noch stärker als wir, deswegen sollten wir solche Sachen zumindest beobachten und vielleicht auch Vorsichtsmaßnahmen treffen und selbst wenn sowas nicht passiert, dann hat man halt ein bisschen mehr Essen im Haus.
Sozusagen, ja.
Ja, und das ist ja auch so eine Grundeinstellung. Ich glaube, abgesehen von den konkreten Vorbereitungen, die man treffen kann, ist, glaube ich, auch eine wichtige Vorbereitung einfach psychologischer Art. Weil wenn, sag ich mal, plötzlich sich Dinge ändern, sehr schnell, und die Leute einfach glauben, also immer noch in diesem Mindset leben, es geht immer alles so weiter wie bisher und plötzlich ändert sich was gravierend, dann kommen die Leute nicht damit klar und geben auf und sind völlig verstört. Und wenn man halt, sag ich mal, sowas im Hinterkopf hat, dass Veränderung eben dazugehört und teilweise auch radikale Veränderung und das schon immer ein Teil der Geschichte war und definitiv wiederkommen wird, egal was es auch immer sein wird, und wie es sich äußert, dann hat man schon mal gute Voraussetzungen zu sagen, hey, ich muss da irgendwie drauf reagieren und muss damit klarkommen, sag ich mal, sowohl praktisch als auch spirituell, dass man halt das einordnen kann, dass man irgendwie trotzdem einen Sinn sieht und versucht, sich dem anzupassen und so weiter. Also ich glaube, dass dieser Mindset ist auch ganz wichtig, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Wenn man einfach denkt, ja, wird alles immer so weitergehen wie bis jetzt und das Wetter wird immer so bleiben, wie es ist und was ja eigentlich absurd ist, dann ja, und einen sowas unvorbereitet trifft, dann sieht man ja auch keinen Ausweg mehr.
Ja, ist eigentlich schon fast naiv, so zu denken. Einfach ist eigentlich auch ganz verständlich, weil es wird uns ja überall vorgegaukelt, in der Wirtschaft soll es immer weitergehen, es wird immer von Wachstum geredet und von alles geht immer weiter. Aber in der Wirklichkeit, in der Natur passiert sowas nicht. Es gibt immer Hoch und Tiefs. Manche Tiefs sind viel, viel stärker und manche sind halt etwas schwächer. Es gibt halt keine gerade oder lineare Linie, sondern es gibt immer Faktoren, die man halt einfach nicht hundertprozentig berechnen kann oder überhaupt nicht berechnen kann. Deswegen ist halt auch ist auch so wichtig, sich halt mit der Vergangenheit zu befassen, was ist denn damals passiert, um einfach ein besseres Bild zu bekommen, was denn auch passieren könnte. Das heißt natürlich nicht, jetzt hier immer in Panik auszubrechen, hier sich einzubunkern und so, auf gar keinen Fall, aber einfach sich Wissen anzusammeln und vielleicht ein bisschen vorzubereiten, vielleicht auch als Experiment zu sehen, weil es schadet ja nichts, wenn man mal lernt einzukochen oder da lernt man was dazu und man hatte was zu essen, selbst wenn nichts passiert. Und ich denke, das ist eine ganz gute Einstellung.
Absolut.
Genau, und jetzt zwitschern die Vögel im Hintergrund. Alles ist ganz normal. Genau. Ja, nee, wie gesagt, einfach Wissen ansammeln und halt auch nicht panisch zu reagieren, auf gar keinen Fall, weil das ist auch nicht die Lösung, sondern ja. Experimentieren. Selbst wenn nichts passiert, dann hat man einfach nur etwas Neues dazugelernt. Ich denke mal, das ist eine gute Einstellung. Genau, ja. Haben wir noch was? Hat jemand von euch noch was? Frage ich mal so. Okay, gut. Dann, ja, wir haben fast eine. Wie lange? 57 Minuten haben wir schon geredet. Und ich denke mal, haben die Zeit ganz gut gefüllt. Ja, ich würde da sagen, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören.
Ja,
Und
andere machen sich immer Gedanken darum, wir müssen das in einer Viertelstunde auf den Punkt bringen. Und wir denken, wenn wir jetzt nur eine Stunde geredet haben, dass wir irgendwie genug haben. Ja,
das
nee,
passt.
super.
Okay, gut, dann vielen Dank an alle Zuhörer und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Thema geben wir hoffentlich rechtzeitig bekannt, aber wir versuchen auf jeden Fall in 2 Wochen wieder online zu sein. Deswegen sage ich von meiner Seite Tschüss.
Ciao.
Tschüss.